Deutschlandfunk. Der Tag.
Fast ein bisschen verschmitzt hat Angela Merkel geantwortet auf die Frage, wer oder was ihr in den letzten 5 Jahren zu schaffen gemacht habe.
Ich sitze ja noch hier, also geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich vieles.
Hier, das war in dem Fall das Haus der Bundespressekonferenz in Berlin, da war die Bundeskanzlerin zur traditionellen Sommerpressekonferenz zu Gast. Inhaltlich ein ganz schöner Rundumschlag von Corona-Pandemie über Belarus bis hin zur Migrationspolitik. Die wichtigsten Punkte besprechen wir gleich. Außerdem reden wir darüber, wieso in den USA gerade einige Sportveranstaltungen boykottiert werden. Das Ganze hat einen politischen Hintergrund, nämlich der Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt. Das ist der Tag am 28. August 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Ein Potpourri an Themen wurde da heute bei der traditionellen Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel angesprochen. Beobachtet hat das Ganze für uns Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Theo.
Hallo Katharina.
Das war inhaltlich ja wirklich eine große Fülle. Fangen wir mal mit einem der drängendsten Themen an, die Corona-Pandemie. Da hat Merkel die Bevölkerung auf schwierige Zeiten eingestimmt.
Ja, das kann man schon sagen. Wenn du gerade sagst, das war ein Potpourri an Themen, das stimmt. Aber es gab in der Tat ein Thema, auf das sie auch immer wieder zurückkam und auch auf das immer wieder die Journalisten zurückkamen. Das ist die Corona-Pandemie. Schon ein beherrschendes Thema. Die Sorge wegen der steigenden Zahlen bei den Infektionen, dann die Mahnung von Angela Merkel sehr ernst zu nehmen, indem sie sagte, es ist ernst, unverändert ernst und nehmen Sie es auch weiterhin ernst. Das erinnerte schon fast so ein bisschen an März, als sie auch schon mal ähnliche Formulierungen benutzt hatte.
Und den Monat März, nicht an Friedrich Merz, nicht?
Genau, an den Monat März, genau. Und dann muss man natürlich sagen, sie hat natürlich auch nach vorn geblickt, was die Pandemie betrifft. Sie hat natürlich Prioritäten für den Herbst, vor allem die Schulen und die Kitas müssen offen bleiben. Die Wirtschaft muss am Laufen gehalten werden oder wieder ins Laufen gebracht werden. Das kam schon an zweiter Stelle ihrer Prioritätenliste. Und drittens, den Zusammenhalt in der Gesellschaft bewahren. Das fand ich allerdings sehr bemerkenswert, was sie da auch am Schluss nochmal sagte in ihrer Pressekonferenz, wo sie sagte, was Corona alles kaputt machen kann. Sie zog das auf an dem Beispiel, dass jetzt ja mehr jüngere Leute krank werden. Also im Vergleich zum Frühjahr ist das Durchschnittsalter bei Infektionen ja um 20 Jahre gesunken. Das muss man sich mal vorstellen. Und sie fragte, woran liegt das denn? Kann das jetzt an der Unvorsichtigkeit der Jüngeren liegen oder liegt das möglicherweise auch daran, dass die Älteren, Vorsichtigeren, Klammer zu, sich vielleicht auch so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, es wird zu wenig Rücksicht genommen. Stichwort Maskenverweigerer zum Beispiel. Und dann hat sie ganz klar gesagt, das kann für eine Gesellschaft nicht gut sein, wenn jeder dem anderen aus dem Weg geht. Also das fand ich schon auch mal einen Schlenker, der so ein bisschen wegführt von der harten Politik hin in den, wie soll ich sagen, menschelnden Alltag,
um aber das mal so auszudrücken. Trotzdem ist eigentlich klar, dass mit einer Normalisierung in nächster Zeit nicht zu rechnen ist.
Nee, damit rechnet sie garantiert nicht. Das hat sie auch klar gesagt. Es kam auch die Frage, ja, wann wird es denn wieder wie früher? Ich meine, das ist ja auch eine Frage, die viele Menschen im Lande bewegt. Und sie hat gesagt, nein, es wird nicht so wie früher, solange wir keinen Impfstoff haben und kein Medikament. Und wir werden noch lange damit leben können. Davon ist sie offenkundig überzeugt. Wobei sie auch sagt, ja, wie dann damit umgehen. Und da kam natürlich auch prompt die Frage, haben Sie Fehler gemacht im Krisenmanagement? Und da sagt sie eben, also keine großen Fehler gemacht. Klar, das mit den vielen Reisen in Risikogebiete, die uns jetzt ja Sorgen machen, das habe man in der Regierung so nicht erwartet. Man hätte auch nicht gedacht, dass plötzlich auf einen Schlag wieder ganz Spanien beispielsweise zu einem Risikogebiet erklärt werden würde. Aber man habe immer nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, das hat sie betont. Und insofern sei sie mit dem Gang der Ereignisse doch einigermaßen zufrieden. Das ist natürlich auch bemerkenswert. Vor ein paar Wochen klang das noch anders. Da war sie doch ein bisschen enttäuschter über das, was sie da immer mit dem Ministerpräsidenten aushandeln muss.
Ja, nun wurde ja vor wenigen Stunden, also nach der PK, die Entscheidung gefällt vom Berliner Verwaltungsgericht. Das Verbot von Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Politik, das wurde gekippt. Also die Demos dürfen stattfinden. Inwieweit war das schon bei der Merkel-PK ein Thema?
Naja, es wurde schon angesprochen. Merkel hat es eigentlich auch selber gleich am Anfang gesagt, als sie sagte nämlich, das Virus ist eine demokratische Zumutung. Insofern war das schon ein Hinweis darauf, dass diese Nummer mit der Demonstration hier in Berlin, die jetzt wieder erstmal zugelassen ist, wer weiß, ob sich das noch wieder ändert im Laufe des Tages, bewegt sie schon. Ihr ist auch bewusst, auf welchem schmalen Grat man hier sich bewegt zwischen, ich sag mal, Infektionsschutz und Bekämpfung einer Pandemie und gleichzeitig Wahrung von demokratischen Grundrechten, Freiheitsrechten und so weiter. Aber Merkel ist natürlich umgekehrt auch zu lange im Amt und zu klug, um sich jetzt zu irgendwelchen leichtfertigen Äußerungen verleiten zu lassen. Also Richterschelte gab es in keiner Form. Sie hat einfach gesagt und sich damit aus der Affäre so ein bisschen auch gezogen, Deutschland ist ein Rechtsstaat und jeder kann vor ein Gericht ziehen, wenn ihm eine Entscheidung, in diesem Fall das Verbot der Demonstration, nicht passt. Und wie gesagt, diese Äußerung hat sie aber getan, bevor die Richter das Demonstrationsverbot kippten.
Nun hast du gesagt, ja, Merkel lange im Amt. Ich fand ja interessant oder bemerkenswert, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an diesem Format. Bei dieser Sommerpressekonferenz können ja eigentlich Journalistinnen und Journalisten alles fragen. Ich fand auf jeden Fall interessant, dass es schon auch ein bisschen menschlicher und irgendwie persönlicher wurde, als man das sonst vielleicht von Merkel gewohnt ist.
Ja, das ist natürlich bei Merkel auch immer so ein bisschen ein Spiel, Katharina. Wir wissen alle und die Bürger draußen im Land wissen auch, Merkel ist ja nun jemand, der eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, naturwissenschaftlich pragmatisch an die Dinge rangeht und eigentlich selten so Einblicke gibt in ihr Seelenleben, um das mal so auszudrücken. Da hält sie sich doch eher zurück. So, und das lockt natürlich dann immer die Journalisten wiederum doch so ein bisschen aus, Angela Merkel mal rauszuholen in solchen Dingen. Also ganz am Schluss zum Beispiel nochmal der Versuch, was vermissen Sie denn am meisten jetzt in Zeiten von Corona? Da sagte sie ganz spontan, ich vermisse am meisten spontane menschliche Begegnungen. Aber sie hat eben vorher auch mal aus ihrer Zeit berichtet im Monat März, als sie ja selbst mal 14 Tage in Quarantäne war. Das haben viele schon vergessen, dass sie ja im März 14 Tage zu Hause blieb, nachdem herausgekommen war, dass sie in Kontakt gehabt hatte mit einem Arzt, der dann positiv getestet worden war. Also Merkel 14 Tage zu Hause, wurde in der Zeit mehrfach getestet. Und wie sie dann so etwas verschmitzt, aber doch ehrlich sagte, ich war schon froh, dass jeder dieser Tests dann negativ war. Da merkte man schon, das war ehrlich, das kam von innen heraus. Und was natürlich dann in dem Zusammenhang auch schön deutlich wird, ist, wie Merkel sozusagen ihren Alltag gestaltet. Also sie lässt sich nicht regelmäßig testen, anders als zum Beispiel Donald Trump in Washington. Aber sie sagt eben, ich halte mich an die Regeln, Abstand halten und so weiter. Und offenkundig wird damit deutlich, sie will in diesen Dingen im Grunde keine Sonderbehandlung haben. Fand ich bemerkenswert, ja.
Schauen wir mal noch auf einen anderen Themenblock. Viele Fragen reden sich auch um das Thema, wir schaffen das, diesen Ausspruch, den Merkel vor 5 Jahren im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik gesagt hat. Und da hatte man auch so den Eindruck, dass viele, viele JournalistInnen eigentlich gerne rauskitzeln wollten, dass sie Fehler eingesteht. Hat sie aber nicht getan.
Nö, hat sie nicht getan. Also in der Tat, es ist ja so ein kleines Jubiläum jetzt, 5 Jahre ist das her, mit dem wir schaffen das. Nee, hat sie überhaupt nicht gesagt, sondern ganz im Gegenteil, sie hat ihre Entscheidungen von damals verteidigt, hat gesagt, ich würde das alles nochmal so wieder entscheiden. Wenn die Leute in Ungarn, in Österreich an der Grenze stehen, die Flüchtlinge, dann muss man ihnen helfen und dann eben, wie sie es ja auch dann getan hat, hinterher mit der Türkei ein Flüchtlingsabkommen aushandeln. Da hat sie also überhaupt nicht dran rütteln lassen und sie hat aber andererseits auch gesagt, sie würde den Satz nicht wiederholen, also jetzt zum Beispiel auf die jetzige Corona-Pandemie-Situation anwenden, weil sie einfach sagte, jede Zeit hat ihre eigene Wortwahl und ihre eigenen Worte. Also solche Vergleiche will sie nicht ziehen, aber Fehler gemacht oder etwas anders gemacht hätte sie auch rückblickend nicht. Das hat sie deutlich unterstrichen.
Dann wurden auch verschiedene außenpolitische Themen angesprochen. Schauen wir mal auf Belarus. Da prüfen die EU-Mitgliedstaaten ja gerade die Ausweitung von Sanktionen. Wie hat sich Merkel zu diesem Komplex geäußert?
Ja, eher sorgenvoll, muss man sagen. Vor allem auch im Kontext mit Russland, das ja sich so ein bisschen wie ein Schutzpatron für Alexander Lukaschenko in Minsk aufführt. Gerade auch gestern die Ankündigung, da so eine Polizeitruppe in petto zu halten in Russland, die dann bei Bedarf vielleicht in Weißrussland, in Belarus aushelfen könnte. Da ist Merkel in der Tat sehr besorgt. Als sie gefragt wurde, ob ihr selbst das nicht auch so ein bisschen unter die Haut gehe, weil das doch so ein bisschen an das Jahr 1989 hier bei uns in Deutschland Deutschland vor dem Fall der Mauer und die Proteste damals in der früheren DDR erinnere, wo ja auch viele Leute festgenommen wurden von der Stasi und dann eben bei den Demonstrationen auch es ziemlich hoch herging. Und da war sie dann doch sehr, sehr nüchtern, rational, so wie wir sie kennen, weil sie sagte, das wird in der Tat in Belarus eine schwierige Kiste, weil die historischen, das geopolitische Umfeld, die historische Zeit sozusagen jetzt eine andere ist als 1989. Insofern fand ich diesen Wink mit dem Zaunfall, dass das nicht zu einem Mauerfall, hätte ich jetzt fast gesagt, in Belarus führen kann, so wie bei uns 1989. Das fand ich schon bemerkenswert, dass sie da sehr, sehr skeptisch war, weil sie einfach sagte, die Verhältnisse sind jetzt ganz anders, die weltpolitischen, die geopolitischen, als 1989, als ein Gorbatschow in Moskau regierte und.
Nun bricht ja das letzte Jahr der Amtszeit an. Hat Merkel so eine Art To-Do-Liste von Dingen, die sie noch schaffen oder die sie noch erledigen will?
Ja, man merkt ihr schon an, dass ihr das jetzt langsam bewusst zu werden scheint, dass sie noch ein Jahr hat und dass da noch so ein paar Dinge sind, die sie gerne anschieben möchte und wo sie noch unruhig ist, dass das auch möglichst noch in diesem Jahr in Sack und Tüten kommt. Also was ihr wichtig ist, das ist so ein paar Zukunftsweichen zu stellen. Also Stichworte sind Digitalisierung, da hat sie ganz klar gesagt, Corona hat uns hier in Deutschland regelrecht entblößt. Wir sind eben nicht Spitze in Sachen Digitalisierung. Nun, das konnte man auch schon vorher wissen.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht die Riesenüberraschung.
Aber dass die Kanzlerin das jetzt auch nochmal so frank und frei einräumt, ist ja schon ein Wort. Und da hat sie eben gesagt, da müssen wir was machen. Aber sie will eben auch noch in Sachen Klimaschutz was reißen. Sie will hier in Deutschland technologisch was reißen. Vor allem die Weichen stellen, zum Beispiel in Richtung Wasserstofftechnologie. Das scheint ihr doch sehr am Herzen zu liegen. Und ansonsten sagt sie eben auch für die Zeit danach, also wenn ihre Amtszeit zu Ende geht und regulär wird das ja irgendwann im nächsten Jahr im Herbst der Fall dann sein, da macht sie sich noch keine Gedanken, da kommt sie noch gar nicht zu, sie hat einfach noch so viel zu tun, also Stichwort das reguläre Regieren und die Pandemie bekämpfen und möglicherweise noch ein paar Zukunftsweichen stellen. Also die Arbeit geht ihr nicht aus und das ist ihr auch voll bewusst.
Die Kollegen vom Hauptstadtstudio haben übrigens auch in ihrer heutigen Folge vom Politik-Podcast nochmal ausführlich über die Merkel-Pressekonferenz gesprochen. Ohne Theo, dafür aber mit einigen anderen bekannten Kollegen aus dem Berliner Studio. In den USA ist heute Morgen der Parteitag der Republikaner zu Ende gegangen. Donald Trump ist offizieller Präsidentschaftskandidat für die Wahl im November. In seiner Rede zum Abschluss des Parteitags hat er sich wieder mal als Präsident für Law and Order, also Recht und Ordnung, präsentiert. Das ist insofern bemerkenswert, weil ja derzeit wieder die Gewalt im Land heftig eskaliert. Im US-Bundesstaat Wisconsin hatte die Polizei am Wochenende einen schwarzen Mann mehrfach in den Rücken geschossen. Wegen dieses erneuten Falls von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen gab es wieder große Proteste. Dabei hat mutmaßlich ein 17-Jähriger zwei Demonstranten erschossen. Gegen ihn ist mittlerweile Anklage wegen zweifachen Mordes erhoben worden. Zum Thema Rassismus und Polizeigewalt haben sich ja in der Vergangenheit auch immer wieder US-amerikanische SportlerInnen geäußert. Das Ganze hat aber mittlerweile eine neue Dimension angenommen, hat Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion im Gespräch erzählt.
Also das ist sehr bemerkenswert, weil es eine wirkliche Bewegung von amerikanischen Sportlerinnen und Sportlern gab in den Profiligen. Und das hat es so tatsächlich auch noch nie gegeben. Es fing an mit den Milwaukee Bucks. Die hätten am Mittwochabend eigentlich ein NBA, also Basketball-Playoff-Spiel gehabt und haben dann im Zuge der gesamten Diskussion, die du ja auch gerade angerissen hast, und den Protesten gesagt, nein, wir protestieren und zwar, indem wir nicht spielen, also streiken. Und das hat dann dafür gesorgt, dass schon am Mittwochabend alle NBA-Spiele abgesagt wurden, die geplant waren, dass alle MLS-Spiele, also von der Major League Soccer Fußballliga, abgesagt wurden, dass auch die Frauen-Basketballerinnen gesagt haben, wir spielen nicht mehr. Und das hat dann gestern nochmal dazu gesorgt, dass auch die NHL gesagt hat, also die Eishockey-Liga, wir spielen nicht. Das heißt, wir haben in den letzten zwei Tagen erlebt, wie der gesamte Profisport in den USA lahmgelegt wurde, weil die Spieler und Spielerinnen gesagt haben, wir protestieren gegen die Polizeigewalt.
Das ist also eine riesengroße Gruppe, auch interdisziplinär von den Sportdisziplinen. Als eine wichtige Figur bei diesen Protesten, bei dieser Bewegung gilt LeBron James. Wieso? Was macht ihn da aus?
Der trägt den Beinamen King. das sagt schon ein bisschen was aus, was für eine Rolle der in der Basketballbranche sowieso hat, einfach aufgrund seiner sportlichen Leistung zum einen, aber auch deswegen, weil er schon seit Jahren sehr apolitisch, aber vor allem eher, also erstmal sozial engagiert war, aber er wurde immer politischer dabei. Und er ist jetzt derjenige, der am prägnantesten einfach als Figur dasteht und sagt, so und nicht weiter. Er hat auch in den vergangenen Monaten schon eine Organisation gegründet, die wirklich politisch arbeitet und dafür sorgen möchte, dass mehr Schwarze wählen gehen. Also er greift wirklich aktiv jetzt auch in den Wahlkampf mit ein, der ja auch ansteht. Und er ist sozusagen die Personifizierung der Politisierung im US-Basketball oder im ganzen US-Sport. Wir haben natürlich Colin Kaepernick, der das mit dem Kniefall vor 4 Jahren, ist es ja jetzt auch schon wieder her, angefangen hat, ein Zeichen gegen Polizeigewalt zu setzen. Aber LeBron James ist da mit einer der lautesten Stimmen, eben weil er auch die Reichweite hat.
Aber Kaepernick, wenn ich es richtig weiß, hat seitdem auch eigentlich keinen Job mehr bekommen, wenn man das so sagen kann. Und trotzdem sagst du, es gibt so eine Politisierung in der Sportwelt. Das heißt, findest du, dass das jetzt eine neue Dimension ist, dieser Boykott?
Absolut. Das ist gut, dass du es ansprichst. Da sieht man den Wandel. Also Kaepernick hat vor 4 Jahren gekniet, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Also genau das, was jetzt passiert. Und er war eine der wenigen, die es dann auch durchgezogen haben. Und wie du gesagt hast, er hat danach keinen Job in der NFL, also er ist Footballspieler in der Footballliga bekommen, sondern kämpft seit Jahren eigentlich darum, wieder eingestellt zu werden. Und dass jetzt die ganzen Ligen und alle Spieler und Spielerinnen so ein Zeichen setzen und die Besitzer von den Clubs auch mitgehen, bis auf einige wenige Ausnahmen, die dann auch sofort Feuer bekommen von den Spielern, dass sie sagen, was sagst du da eigentlich? Also es gibt einen Fall in der MLS, der Besitzer von Salt Lake City hat die Spieler kritisiert und jetzt hat ein deutscher Spieler gesagt, ja, dann verkauft das Team doch. Also da hat sich was geändert. Da haben die Spielerinnen und Spieler haben begriffen, wenn wir uns vereinen und unsere Stimme laut aussprechen, dann können wir ja was bewegen. Und das haben auch die Liga-Offiziellen jetzt bemerkt und müssen da einfach auch mitgehen.
Und glaubst du, liegt es einfach daran, dass sich jetzt da auch eine gewisse mediale Öffentlichkeit auf dieses Thema Rassismus guckt? Oder hat es vielleicht auch was jetzt gerade mit dem Timing zu tun? Du hast gesagt, Schwarze wählen sollen, gerade Präsidentschaftswahlkampf.
Das ist, glaube ich, eine Mischung aus einer langjährigen Entwicklung. Wie gesagt, Kaepernick hat es angefangen und dadurch kam diese Diskussion in Gang, wie politisch sollen eigentlich Sportlerinnen und Sportler sein. Und dann haben wir jetzt bald 4 Jahre Donald Trump gehabt. Wir haben immer wieder das gleiche Muster an Polizeigewalt in den USA und das geht natürlich auch nicht an den vorwiegend schwarzen Sportlerinnen und Sportlern vorbei. Und es gab sogar, ich habe vorhin die Milwaukee Bucks angesprochen, die den Protest angefangen haben. Selbst da hat es einen Spieler gegeben, der vor 2 Jahren in Polizeigewahrsam genommen wurde, was sehr nett ausgesprochen ist, weil er getasert wurde und auch fast erschossen worden wäre, wenn sie ihn nicht kurz erkannt hätten und gesagt, oh, du bist ja ein
Prominenter.
Du bist ein prominenter Basketballspieler hier in der Stadt. Einem anderen schwarzen Basketballspieler wurde vor 5 Jahren bei einer Verhaftung das Bein gebrochen. Mhm. Also es gibt sogar in den Basketball, im Basketballzirkel selber gibt es Fälle von Polizeigewalt. Und das sickert halt einfach durch und die polarisierte Lage in den USA ist da natürlich ein Katalysator und ich glaube, dass wir es jetzt gerade so in dieser Dimension sehen, hat natürlich damit zu tun, dass wir mitten im Wahlkampf sind und dass Donald Trump natürlich jetzt auch gerade unter der Woche bei der Convention sehr medial auch gegen diese Proteste angegangen ist, während auf der anderen Seite Joe Biden und Barack Obama die Demokraten die Proteste unterstützt haben.
Ja, jetzt sprichst du das schon an, die politischen Reaktionen. Also Trump hat die kritisiert, aber wie ist das sonst so angekommen, dass es da jetzt so deutliche Proteste gab?
Das ist, also es ist so eine Plattitüde, aber es ist halt die Polarisierung im Land kann man halt auch jetzt an diesem Thema einfach ablesen. Also man hat Trump, der kritisiert, dass die NBA eine politische Organisation geworden ist. Und sagt, das schadet den Quoten. Das ist ja auch immer ein Maßstab seiner Bewertung, ob das jetzt den Quoten hilft oder nicht. Geht also überhaupt nicht darauf ein, worum es eigentlich bei dem Protest geht. Weil das natürlich auch nicht in sein politisches Weltbild passt. Und auf der anderen Seite natürlich die Demokraten, die ja neben der Corona-Pandemie sicherlich Racial Justice als eines ihrer Wahlkampfthemen haben, die nehmen das natürlich und sagen, ja, genau so ist es gut, dass Schwarze dafür aufstehen und für sich kämpfen und im Zweifelsfall halt auch einfach eine Milliardenbranche lahmlegen und sagen, so, wir streiken jetzt, weil wir haben genug gehabt.
Wenn wir mal den Bogen schlagen nach Deutschland, könntest du dir vorstellen, dass so ein Boykott auch hier denkbar wäre?
Ich kann es mir schwer vorstellen. Also A, weil die Verhältnisse in Deutschland, glaube ich, noch mal anders sind und nicht so extrem in vielen Bereichen, obwohl auch wir natürlich Fälle von Polizeigewalt haben, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es in den USA ist. Und plus ist es, glaube ich, auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über Fußball-Bundesliga sprechen, die ja nun das Publikum wirksamste Beispiel wäre, ist, glaube ich, auch nicht so, dass die Spieler dort so politisiert sind, wie es in den USA so ist. Also wir hatten natürlich dann die Solidarisierungseffekte auch im Mai, als die Bundesliga wieder losging und es um George Floyd ging. Da gab es einige Spieler, die auch ein Zeichen gesetzt haben und auch Vereine, die dann sozusagen da Kampagnen aufgesetzt haben. Aber dass wir einen solchen Boykott erleben, das sehe ich nicht. Dafür ist auch, glaube ich, bei vielen das Problembewusstsein nicht groß genug. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Manuel Neuer denke, der in Kroatien ein Lied gesungen hat, eines Faschisten, wo ein groß kroatisches Reich besungen wird. Und ich bin der Meinung, es kann passieren, dass er so ein Lied mitgrölt. Er war recht textsicher, er hat eine Verbindung zu Kroatien. Das Lied ist da recht bekannt und beliebt. Dann kann es sein, dass er es mitgesungen hat und nie wusste, worum es in dem Text geht oder von wem es kommt. Geben wir ihm mal den Benefit of the Doubt. Dann aber sich hinzustellen zwei Wochen später und zu sagen, nachdem er belehrt wurde darüber, was das für ein Sänger ist und was das für ein Lied ist, und dann sich hinzusetzen und zu sagen, ist mir egal, was andere Leute fordern. Oder ich wurde im Club auch nicht darauf angesprochen vom FC Bayern, wir haben den Kopf über die Berichterstattung geschüttelt. Da würde ich dann schon ein Fragezeichen dran machen, ob alle Beteiligten so sensibel sind, um zum Beispiel auch, wenn wir über Polizeigewalt oder Racial Profiling hier in Deutschland zu sprechen, dass sie da sensibilisiert genug sind.
Ja, beim Stichwort Berichterstattung denke ich gerade dran, dass Thomas Müller ja auch 2018, glaube ich, war das bei der Özil-Debatte, gesagt hat, naja, Rassismus in der Nationalmannschaft gibt es eigentlich nicht und wird von den Medien irgendwie hochgepusht.
Ja. Auch ein schönes Beispiel dafür, was vielleicht noch ein Aspekt ist, in den USA kommen die Spielerinnen und Spieler ja häufig auch von den Colleges. Also die Colleges sind ja auch in den USA in den letzten Jahren immer ein Punkt geworden, wo diese Debatte vorangetrieben wurde. Und da rücken da jetzt auch neue Spieler nach oder die Spieler und Spielerinnen, die in der Liga sind, kriegen das natürlich dann auch mit. Ich glaube, das ist auch ein Effekt, den hat man in Deutschland nicht.
Trotzdem gibt es ja auch Gegenbeispiele, ne? Es gibt zum Beispiel diese deutsche schwarze Basketballerin Seju Sabali. Ich glaube, ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen.
Satu Sabali, ja.
Die sagt von sich selbst, dass sie Aktivistin ist und dass sie auch also eben mehr als eine Sportlerin ist.
Sie ist auch wirklich, also sie ist jetzt gerade in die USA gewechselt. Anfang des Jahres wurde sie gedraftet, also hat dann ihren Verein dann gefunden und ist dahin gegangen und hat, wir hatten sie im Sportgespräch hier im Deutschlandfunk, und ist dahin gegangen und hat ganz klar gesagt, ja, ich möchte natürlich eine gute Sportlerin sein, aber ja, ich möchte halt auch meinen Mund aufmachen, wenn es um diese Themen geht. Aber die ist halt auch sozialisiert worden an einem College.
Okay.
Das macht, glaube ich, dann wirklich nochmal den Unterschied aus zu deutschen Profisportlern in vielen Fällen. Wobei es auch von deutschen Profisportlern, die jetzt in den USA sind, auch Solidaritätsbekundung gegeben hat.
Aber das heißt, man kann nicht grundsätzlich sagen, dass man so eine Politisierung im Sport sieht, sondern es kommt sehr darauf an, wie die sonstigen Umstände sind.
Ich glaube schon, dass wir auch insgesamt eine Politisierung sehen. Man sieht es ja auch an der Debatte, wie viel politischer Protest bei Olympischen Spielen zum Beispiel erlaubt ist, wo das IOC ja auch unter Druck geraten ist, weil eine ganze Menge von Sportlerinnen und Sportlern gesagt hat, wir würden eigentlich schon ganz gerne zum Beispiel knien. Und selbst das hat das IOC Anfang des Jahres noch verboten und gerät jetzt immer weiter unter Druck, das eben zu erlauben, weil eben dann doch immer mehr Sportlerinnen und Sportler sagen, wir möchten uns auch politisch äußern, auch gerade da, wo die große Bühne halt ist. Wie gesagt, die Fußball-Bundesliga, ich habe das jetzt als Beispiel genommen, steht dann vielleicht eher nicht unbedingt für diesen Trend, sondern steht eher für eine Art Stagnation. In anderen Bereichen, in anderen Sportarten und andere Athleten sind weiter.
Maxi, vielen Dank für deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Und das war's mit der Tag für heute. Am 28.08.2020. Feedback erreicht uns per Mail unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sag danke fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende.